Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche darf ich euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis begrüßen. Wie immer auch einen Gruß an Frau Lommel, vielen Dank für Ihren Dienst. Grüßen möchte ich auch alle die später den Gottesdienst in elektronischer Form sich anhören. Ich hatte es letzte Woche schon abgekündigt oder erklärt, es hat sich wieder was geändert mit der Maskenpflicht. Also ihr habt es ja gemerkt, ihr könnt am Platz eure Masken abnehmen. Aber wer mitsingen möchte, der müsste dann zum Singen eine Maske aufsetzen. Wir haben da eine Weile drüber gesprochen im Kirchenvorstand und sind uns eigentlich einig, dass das Singen mit einer Maske einfach nur beschwerlich ist und gar nicht so freudvoll ist, wie man sich das eigentlich vom Singen dann wünscht. Deswegen haben wir für heute wir wollen was ausprobieren. Wir wollen vor der Predigt die Lieder draußen singen. Also, da könnten wir nämlich uns aufstellen ohne Maske und müssen nur an den Abstand denken. Das wollen wir einfach mal sehen. Das Wetter ist ja toll, wie das klappt. Dann noch was zum Kirchenrecht. Das Verwaltungsrecht unserer Kirche sieht es vor. Und so weisen wir darauf hin, dass die Jahresrechnung 2017 in dieser Woche im Gemeindebüro eingesehen werden kann. Wer dies tun möchte, aber zu den Bürozeiten nicht kann, melde sich doch bitte bei Beate Henning oder Pfarrer Binnig an, um einen Termin abzusprechen. Am nächsten Sonntag ist Gottesdienst mit Prädikant Alexander Nüger. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 157,21 €. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Heute ist die Kollekte für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir hören jetzt das Lied Nummer 71, die Strophen 1, 3, 5 und 6.
Thank you. Auch ich begrüße ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gerne wollte ich heute Morgen den Psalm 9 mit Ihnen als Gemeinde sprechen, aber der ist leider nicht im Gesangbuch und die Technik macht gerade nicht ganz mit. So nehmen wir den Psalm 18, das ist die 707 im Gesangbuch. 707. Und ich werde beginnen und bitte euch und Sie als Gemeinde immer die eingerückten Sätze zu lesen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Des Totenreiches Bandes umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Der Herr ward meine Zuversicht, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir.
Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben.
Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir bekennen und beten. Uns umfangen immer wieder Todesbande. Immer wieder geraten wir in Situationen, wo Beziehungen in die Krise kommen oder gar sterben, wo wir mit unserer Kraft überhaupt nichts mehr tun können. Und dann fällt es uns oft so schwer, gemäß so wie dieser Psalmbeter das getan hat, dein Lob zu singen, Gott, uns bei dir ganz geborgen zu fühlen, mit deinem Eingreifen zu rechnen, zu sehen, du bist da und du wirst es managen. Das fällt uns schwer. Und wir sind dann bei uns und unserer kleinen Kraft und fühlen, jetzt kann man nur aufgeben, nur versagen. So bitten wir, Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. Die Heilige Schrift ist voll mit Worten des Erbarmens Gottes und einen davon, den nehmen wir heute als Ermutigungsvers mit, aus dem Kolosserbrief im 1. Kapitel. Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Heiliger Gott, wir bitten dich, dass du uns jetzt deinen Geist gibst, dass wir hören, was uns dein Wort sagt, dass du unseren Verstand bereit machst, das aufzunehmen, was jede und jeder heute aus diesem Gottesdienst mit nach Hause nehmen soll, in sein Leben nehmen soll und entfalten darf. Gib uns Ohren, die das Rechte hören. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Ich lese aus Epheser 3, die Verse 1 bis 6 unter der Überschrift: Gottes verborgener Heilsplan wurde offenbart. Ich, Paulus, bin im Gefängnis, ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Und wie ich in diesem Brief bereits erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan offenbart. Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Früheren Generationen hat es Gott nicht offenbart, doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns antworten auf das Gehörte mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt bitte ich, dass wir unsere Gesangbücher mitnehmen und die Maske und uns nicht durch die Tür drängeln, sondern den Abstand auch da halten, und dann singen wir draußen das Lied 328. So, nachdem wir unseren kleinen Kirchenausflug beendet haben, wollen wir hineingehen in die weitere Auslegung des Epheserbriefes. Damit hatten wir begonnen und wir haben jetzt schon eben als Lesung den Anfang des dritten Kapitels gehört. Und da ist von einem Geheimnis die Rede. Die Übersetzung, die wir gehört haben, hat zwischendrin auch mal von dem verborgenen Plan gesprochen. Im Griechischen steht da jedes Mal das Wort Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Und vielleicht haben Sie und ihr euch gefragt, wo ist denn das Geheimnis? Da ist doch gar nichts Geheimnisvolles. Wovon redet denn dieser Paulus? Aber wir müssen an der Stelle einfach zur Kenntnis nehmen, dass da am Anfang der Kirche es wirklich ein unglaubliches Geheimnis war, worin wir seit 2000 Jahren uns ganz sicher fühlen, nämlich dass Gott sich von seinem Volk Israel zuwendet zu uns, die wir nicht Israeliten sind. Das war für alle Juden ein ganz großes Geheimnis. Wie kann das sein, dass ihr Gott sich allen zuwendet? Und warum das ein Geheimnis ist, es wird nirgendwo im Alten Testament, also in der Heiligen Schrift der Juden, erwähnt. Dieser Plan Gottes, Gott spricht durch seine Propheten vom Messias, aber er spricht nicht davon, dass durch den Messias die anderen Völker mit hineingenommen werden in den Segen Gottes. Also das Selbstverständnis des Volkes Israel ist in Frage gestellt durch uns. Beziehungsweise diejenigen aus dem Volk, und das sind ja die meisten, die das Evangelium durch Jesus Christus ablehnen, und ich sage jetzt mal ganz bewusst noch ablehnen, ich komme gleich nochmal darauf zurück, die können darum auch nicht akzeptieren, dass Menschen anderen Glaubens, nämlich Christen aus all den Völkern, hineingenommen sind in die Gottessohnschaft, in die Gotteskindschaft des Volkes Israel. Paulus schreibt das in dem Satz 5, den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Apostel und Propheten durch seinen Geist offenbart. Ich mag an dieser Stelle nochmal sagen, dass es hilfreich ist, solange ich diesen Epheserbrief predige, auch seine Bibel von zu Hause mitzubringen, weil man dann selber auch nochmal nachlesen kann. Auch wenn man eine andere Übersetzung hat als die, die ich jetzt vorlese, hilft das dann reinzuschauen. Ja, also wie ich es eben sagte, in der ganzen Geschichte des Volkes Israel, in all den Büchern des Alten Testamentes lesen wir sehr wohl vom Messias, vom gottgesandten Boten, aber nicht davon, dass über das Volk Israel hinaus Gott das Heil den Menschen geben wird. Wie steht die Kirche zu dem Volk Israel? Das ist ein großes Thema gewesen, bei manchen ist es das auch heute noch, nämlich in der Aussage, die Kirche ist das neue Israel. Wir haben das Volk Israel abgelöst, denken immer noch einige, vielleicht auch viele einfach ohne weiter drüber nachzudenken, nur das sagt die Bibel auch nicht. In dem Neuen Testament kommt Paulus darüber auch zum Nachdenken. Und ich lese uns aus dem Römerbrief im 11. Kapitel den Satz 28. Eigentlich müsste ich mehr Verse lesen, aber ich möchte es nicht jetzt über die Maßen hinaus ziehen. In diesem Römer Kapitel 11 entfaltet Paulus, warum er der festen Überzeugung ist, dass die Juden auf jeden Fall auch zur Rettung durch Jesus Christus kommen. Er schreibt, ihre Einstellung zum Evangelium macht sie im Moment zu Feinden Gottes. Und das kommt euch, nämlich euch Menschen aus den anderen Völkern, zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind, dass das Volk Israel von Gott geliebt ist. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und, Satz 29, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Darauf kommen wir gleich nochmal im Laufe unserer Predigt hier. Also, hier ist deutlich gesagt, jetzt ist Gottes Zuwendung bei den Menschen aus den Völkern, um eines Tages wieder zurückzukehren zu dem Volk Israel. Es wird ein Ende des Zeitalters der Kirche geben, dann, wenn alle Menschen nach Gottes Willen aus den Völkern berufen sind. Dann wird Gott seinen Weg mit Israel fortsetzen und wird auch sie in das Heil des Messias hineinholen. Paulus schreibt jetzt im 7. Vers, also jetzt der Vers nach der Lesung, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Ich bin im Dienst, ich bin berufen von Gott. Ich bekam die Gnade, nämlich die Kraft von Gott für diesen Dienst. So kann das Paulus sagen. Der Apostel Paulus ist von Gott berufen. Jetzt frage ich mal, wie wird denn ein Pfarrer berufen? Wie bin ich denn in meinen Dienst berufen worden? Und das geschieht in unseren Tagen durch die Kirchenleitung. Die sieht darauf, dass ich eine theologische Ausbildung mache. Die unterzieht mich einer ersten theologischen Prüfung. Die bringt mich dann in eine praktische Ausbildung und unterzieht mich einer zweiten praktisch-theologischen Prüfung. Der Heilige Geist kommt darin nicht vor. Danach bin ich auch nicht gefragt worden, bist du ein Berufener? Ich bin nur gefragt worden, bist du Theologiestudent? Erst wenn ich mich eintrage zu meinem Theologiestudium, dann werde ich von meiner Kirche wahrgenommen. Wie haben die Menschen der frühen Kirche am Anfang das gemacht? Ich lese uns das mal vor, aus der Apostelgeschichte 13. Da gab es nämlich noch keine Kirchenleitung, die Prüfungen vorbereiten konnte und Menschen solchen Prüfungen unterzogen. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Propheten sind Menschen, die von Gott gesagt bekommen, was sie den Menschen weitersagen sollen. Und Lehrer sind solche, die in der Heiligen Schrift sich auskennen und sie auslegen können. Wenn ich mich anschaue, bin ich eher Lehrer als Prophet. Hier werden jetzt Namen genannt. Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen und Saulus. Eines Tages, jetzt kommt der spannende Moment, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, also sie haben Gottesdienst gefeiert, sie haben ihn mit Gebet gefeiert, das kennen wir, und mit Fasten, das kennen wir eher nicht. Da sagte der Heilige Geist, Klammer auf, nämlich durch einen der Propheten in der Gemeinde, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also, die Gemeinde ist versammelt, sie betet, sie preist Gott, sie sind am Fasten und dann redet Gottes Geist und sagt, hier, ich will den Barnabas und den Paulus, oder Saulus wird er hier genannt, Paulus hat sich einfach umgenannt dann später. Ich möchte sie herausrufen zu einem besonderen Dienst. Stellt sie bereit. Dann haben die nicht die Hacken zusammengeschlagen und gesagt, alles klar, sondern sie haben weiter gebetet und gefastet. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas Wichtiges wahrzunehmen. Das ist nämlich das, wenn ein prophetisches Wort an eine Gemeinde gerichtet ist, dann gilt es, das zu prüfen. Dann soll man Gott dafür danken, dass da ein Wort ist, und man soll ihn bitten, dass wir es verstehen können. Und dann wird Gottes Geist einen schenken, der dieses Prophetenwort bestätigt. Wie das? Ganz einfach, ganz einfach. Das könnte ich jetzt auch. Man überprüft nämlich anhand der Heiligen Schrift, ist das stimmig? Kann das sein? Und ja, Gott hat in der Tat in der Vergangenheit immer wieder Menschen zu seinem Dienst berufen. Er hat den Abraham berufen, der hat sich das nicht ausgesucht, seine ganze Verwandtschaft zu verlassen und ins Land Kanaan zu ziehen. Er hat den Mose berufen, der hat sich das nicht ausgesucht. Der war weit weg aus Ägypten geflohen, aus gutem Grund, und er war Schafhirte geworden. Und dann kommt er an diesen brennenden Busch und dann kriegt er Gottes Ruf. Und den König David, den hat Gott ausgesucht, der war auch Schafhirte. Und dann kommt dieser Prophet Samuel und sucht im Hause seines Vaters nach dem neuen König. Und er guckt sich all die Brüder des David an. Und der Letzte, der Kleinste, der David, der gar nicht zu Hause ist, sondern draußen auf dem Feld bei den Schafen, der soll es sein. Das zeigt der Geist Gottes. Und so können wir das immer wieder sehen im Alten Testament. Es ist Gottes Weise, Menschen in den Dienst zu rufen. Gottesdienst, Gebet, Fasten und hören, was der Heilige Geist sagt. Warum haben wir in unserer Kirche den Heiligen Geist so sehr ausgeklammert? Diese Frage stelle ich einfach mal. Es gibt Kirchen, wo der Heilige Geist eine große Rolle spielt und wir sind sehr in Habacht. Das scheint uns eine merkwürdige Sache. Diese pfingstlerischen Menschen, diese vom Heiligen Geist geleiteten, so als wäre das etwas Krankes. Nein, wenn es so in die Gemeinde hineingenommen ist, dass es ganz ordentlich geprüft wird, dann ist es etwas ganz Gesundes. Aber wieso ist das so ein wichtiges Thema? Ist es doch mein Problem, könnte man doch jetzt sagen. Aber nein, ich mache es so zum Thema, weil es gilt jedem von uns. Wir alles sind von Gott berufene Menschen. Ob wir hauptamtlich oder ehrenamtlich in der Gemeinde Gottes tätig sind, es geht darum, dass unser Wirken vom Heiligen Geist geleitet sein soll. Also, Sie alle sind berufene Menschen. Und was ist eure Berufung? Und meine auch, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Dazu sind wir von Gott berufen. Ein Leben, das Gott ehrt. Dazu sind wir berufen. Ein Leben, das im Sieg der Auferstehung Jesu Christi über die Sünde lebt. Dazu sind wir berufen. Ein Leben, das dem Nächsten dient. Dazu sind wir berufen. Einem Leben, das die gute Nachricht weitergibt, die gute Nachricht von Jesus Christus. zuerst durch unser Handeln und dann auch durch unser Reden. Gut möglich, dass jetzt welche von euch sagen, wow, kann ich das? Das ist ja ein ganz großes Ding. Und anfangen zu zittern. Und das ist ein Zeichen dafür, wenn uns das passiert, dass wir vergessen haben, woher die Kraft kommt, dieses alles zu tun, Gott zu ehren mit unserem Leben, in der Auferstehung Christi, in dem Sieg über die Sünde zu leben. Das können wir natürlich nicht, aber wir können es durch die Kraft Gottes. Er kann uns die Kraft dazu verleihen und er will das auch. Es ist sein Ding. Heißt also, du hast das, du hast diese Kraft. Und ich sage nicht, dass du sie anwendest, aber du hast sie. Sie ist für dich verfügbar. Es gibt immer Aufgaben in der Gemeinde, die getan werden müssen. Und immer werden Menschen gesucht, die diesen Aufgaben sich zuwenden, die einen Ruf dafür spüren und die Feuer dafür haben. Wen Gott ruft, den versieht er auch mit der Kraft dazu. Und solche Menschen werden die Welt verändern. Die Apostel hatten kein Internet. Sie hatten kein Geld. Sie hatten keine Telefone. Sie hatten nicht mal Gebäude. Aber sie hatten die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie haben aus einer einzigen Stadt eine weltumspannende Kirche gebaut. Durch ihre Kraft? Nein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie wussten, wir sind für diesen Dienst gerufen. Ich lese uns den Satz 8. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade, man kann auch sagen, in seiner Kraft den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Was ist der unermessliche Reichtum? Dass wir teilhaben am ewigen Leben, dass wir befreit sind von der Macht des Todes, dass unser Sterben in dieser Welt uns nicht in den ewigen Tod reißt, sondern zum Leben mit Gott führt. Und dass wir deswegen, weil wir dieses Wissen haben, jetzt schon fröhlich, kraftvoll lebende Menschen sein können. Wow. Also, Paulus redet von der Kraft Gottes und er benennt sich als den Allergeringsten. Wenn du heute Morgen hier in dieser Kirche sitzt und denkst, naja, ich bin auch wirklich gar nicht geeignet, so ein Leben zu führen. Ich habe keine Kraft dazu. Ich bin wirklich gering an Kraft. Dann halte dich bereit, dann bist du nämlich schon unter dem Ruf Gottes. Wisst ihr, warum Gott diejenigen aussucht, die ihrer Meinung nach viel zu wenig Kraft haben? Weil es diejenigen sind, die klar wissen, dass sie auf seine Kraft angewiesen sind. Wenn jemand denkt, ich habe keine Gabe dafür, einen Dienst in der Gemeinde zu tun, dann soll man sich anhören, was Paulus darüber schreibt, an ganz profunder Stelle. Hier sagt er, er sei der Allergeringste. Und dann erzählt er einmal im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, wie ihm das geht, denn er war ein Mensch, der sehr viel Krankheit hatte. Und er hat total viele Strapazen erlebt. Und dann immer dieser kranke Körper. Und er hat Gott gebeten, schenk mir doch wenigstens mal Gesundheit. Und Gott gibt ihm eine Antwort und Paulus schreibt uns die. Er sagt, Gott hat ihm geantwortet, hey Paulus, meine Kraft ist am wirksamsten, wenn du schwach bist. Darum, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich nicht in der Lage siehst, Aufgaben in der Gemeinde, Aufgaben als Christin wahrzunehmen, dann bist du bestens vorbereitet für das Wirken des Heiligen Geistes. In unserer Welt wird es total gehypt, dass man ein starkes Selbstbewusstsein hat. Daran sollen wir bauen, das soll unser Ding sein. Das ist das, was in dieser Welt unbedingt zählt. Ich muss an so einer Stelle gerne an diesen Kanzler denken, den wir vorher hatten, den Herrn Schröder. Von dem wurde erzählt, und er hat es selber gerne erzählt, dass er mal am Zaun des Kanzleramtes gerüttelt hatte und geschrien hat, ich will da rein. Ja, voller Selbstbewusstsein. Und dann hat er es auch geschafft. Die Geschichte wird darüber beurteilen, ob er ein starker Kanzler war. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass das Leben, was wir mit Gott und für Gott führen, nicht von unserer Kraft und Selbstachtung abhängt, sondern von der Kraft Gottes. Jesus sagt in den Seligpreisungen gleich ganz vorne an, als allererstes, selig, also zu preisen sind diejenigen, die arm von sich selber denken. Denn, warum sind die zu preisen? Ihnen gehört das Himmelreich. Unsere Gesellschaft sagt, lerne erstmal dich selbst zu lieben, dann kannst du dich um andere kümmern. Und Gott sagt, gepriesen, die gering von sich denken, denn denen gehört das Reich Gottes. Die sind in der Lage, sich wirklich für andere einzusetzen. Bekenne Gott deine Schwachheit. Liebe Gott von Herzen. Und vertraue seiner Kraft. Er wird dich befähigen, das zu tun, wozu er dich berufen hat. Und dann schreibt uns Paulus noch, wie man da nun drankommt an diese Kraft Gottes. Im Satz 11 und 12 schreibt er das. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja der Schlüssel für diese Kraft Gottes. Dass wir uns ihm nähern müssen, dass wir vor Gott kommen müssen, dass wir wirklich wissen, ich darf zu Gott kommen. Unser menschliches Gefühl sagt uns, oh, Gott ist heilig und ich bin ein Mensch, ich bin seiner nicht würdig. Stimmt. Aber das ist das, was Jesus Christus für uns erworben hat. Wir dürfen durch sein Blut, durch sein Sterben und Auferstehen vor diesen Thron Gottes treten und wir dürfen uns bei ihm die Kraft holen, seine Gnade, seine Power holen, um das zu tun, wozu er uns berufen hat. Ich glaube, es ist unser Hauptproblem, dass wir vor diesen Thron Gottes nicht treten, dass wir in Büchern nach Selbstachtung suchen, dass wir mit einem Therapeuten sprechen, damit wir eigene Kraft gewinnen, aber wir haben Zutritt zu dem Thron Gottes und wir können zuversichtlich dorthin kommen, weil uns dieses Recht gegeben ist durch Jesus und weil wir an dem Thron Gottes ausgerüstet werden mit Kraft. Gott sehnt sich danach, dass wir kommen und dass wir von ihm in Empfang nehmen. Das ist sein Ding. Das ist Gottes Ding mit uns. Also wenn er ruft, wenn er in dein Leben hineinruft, dann hat er in der anderen Hand schon all das, was du an Kraft und Stärke brauchst. Wir Menschen glauben, wir müssen, wenn wir ein heiliges Leben führen, perfekt sein. Das ist schon wieder völlig falsch. Nein, wir können gar nicht perfekt sein. Aber wir haben einen Gott, der uns mit dem ausrüstet, was wir brauchen. Und wenn wir auf die Nase fallen, und ich bin in meinem Leben schon richtig oft auf die Nase gefallen, dann hebt er uns wieder auf und sagt, komm, steh auf. Ich gebe dir erneut Kraft. Hör auf dich zu vertrauen. Vertrau auf mich. Gott hat mir den Zutritt und hat dir den Zutritt zum Thron der Kraft und der Gnade ermöglicht. Wenn du spürst, dass du nicht viel Kraft hast, dann komm zum Thron der Gnade. Gott will dir Kraft geben. Er ist da. Und Gott sagt, komm zu mir. Ich habe alles, was du brauchst. Und ich gebe es dir. Amen. Jetzt dürfen wir vor den Thron Gottes treten und ihm unsere Anliegen sagen. Und dann werden wir einen Moment der Stille haben. Da können wir auch noch ganz Persönliches sagen, aber wir können auch hören, was Gott sagt. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und bitten dich, sei mit den Ängstlichen, dass sie Mut fassen. Und sei mit den Mutigen, dass sie besonnen und nicht verwegen sind. Sei mit den Mächtigen, dass sie Diener und nicht Herrscher sind. Sei mit den Vollkommenen und Perfekten, dass sie Barmherzigkeit spüren. Sei mit den Selbstsicheren, dass sie nicht an dir vorbeilaufen. Und sei mit einer jeden und jedem von uns, dass wir deinen Ruf für unser Leben hören und dir folgen. Jetzt beten wir in der Stille weiter. Und schließen unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.